Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Angesichts der Angriffe Russlands auf die Ukraine reagiert auch die Hochschulwelt und der Deutsche Akademische Austauschdienst. Gleich mehr zu den ersten Reaktionen und Entscheidungen. Außerdem geht es heute bei uns um die Belastungssituation von Lehrerinnen und Lehrern. Schon vor der Pandemie ein großes Thema. Entlastungsstrategien müssen her, fordern Philologenverbände. Zwei der Themen hier im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks mit Thekla Jan. Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hat auch Folgen für die wissenschaftlichen Beziehungen zu Deutschland. Gestern bereits hatten erste Hochschulen wie die Berliner Humboldt-Universität angekündigt, sich um die Aufnahme gefährdeter Studierender und Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine zu bemühen. Auch der DAAD, der Deutsche Akademische Austauschdienst, ist hinter den Kulissen aktiv. Mit mir verbunden ist Jobabhati Mukherjee, der Präsident des DAAD. Herr Mukherjee, wie ist der aktuelle Stand?
Ja, es überschlagen sich ja, wie man aus der Presseberichterstattung entnehmen kann, die Ereignisse in der Ukraine. Wir stehen mit den Hochschulen hier in Deutschland und natürlich auch mit unseren Partnern in der Ukraine im Kontakt, werden in den kommenden Tagen uns auch mit den Hochschulen abstimmen, wie wir sie unterstützen können, denn sie haben ja ihre jeweiligen Partnerschaften in die Ukraine. Wir haben in den letzten Wochen ja bereits die von uns Geförderten gebeten, die Ukraine zu verlassen aufgrund der sich zuspitzenden Situation. Und wir müssen jetzt mal schauen, wenn sich die Situation in der Ukraine stabilisiert, in welcher Hinsicht auch immer, dass wir dann mit den Geldgebern, den Bundesministerien überlegen, was wir für die Ukraine machen können. Das hängt aber natürlich auch von den politischen Rahmenbedingungen ab.
Kommen wir auf den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, die Studierenden. Es gibt zahlreiche DAAD-Stipendien. Was bedeutet der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine für die DAAD-Stipendiaten?
Für die deutschen Studierenden heißt es ja schon seit einiger Zeit, dass wir sie davon abgehalten haben, jetzt in dieser Lage in die Ukraine einzureisen, beziehungsweise sie gebeten haben, die Ukraine zu verlassen. Das ist ja abgeschlossen. Und die ukrainischen Studierenden, die bei uns sind in Deutschland und die jetzt aus naheliegenden Gründen nicht zurückkehren sollten und auch nicht wollen zum Teil, um die müssen wir uns jetzt prioritär hier in Deutschland kümmern in dieser Notsituation. Und dann müssen wir in einem weiteren Schritt schauen, ob wir die Kraft und die Möglichkeit haben, ein Zusatzprogramm, ein Sonderprogramm für ukrainische Studierende, Promovierende und andere Gruppen aufzulegen, in Abstimmung auch mit unseren Partnerorganisationen. Das ist heute, glaube ich, noch zu früh, aber wir werden in den nächsten Tagen und Wochen da intensiv drüber zu sprechen haben.
Sich kümmern heißt aus Ihrer Sicht Geld geben, Stipendien aufstocken möglicherweise.
Also die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in Deutschland sind, da geht es in der Tat darum, dass wir uns um sie kümmern, in dem Sinne, dass wir gegebenenfalls auch Stipendien verlängern, dass wir uns um sie kümmern, auch im Sinne von Beratung und Begleitung, denn das sind traumatische Erlebnisse für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Das kann man sich, glaube ich, leicht ausmalen. Und in einem zweiten Schritt geht es dann darum, dass wir gemeinsam mit der Bundesregierung überlegen, ob es zusätzliche Programme geben kann für Ukrainerinnen und Ukrainer, die wir dann in der Zukunft zusätzlich nach Deutschland holen. Natürlich mit zusätzlichem Geld, mit Stipendien.
Und andersrum, was bedeutet die aktuelle Situation für DAAD-Stipendiaten, die in Russland studieren, beziehungsweise Russen, Russinnen, die mit DAAD-Stipendium in Deutschland studieren wollen?
Wir haben heute entschieden, dass wir keine Stipendien vorerst vergeben wollen für Deutsche, die in Russland einen Aufenthalt vorhaben. Wir werden auch die Auswahlverfahren zunächst mal aussetzen in diese Richtung. Aber die russischen Studierenden und Promovierenden und Wissenschaftler und Wissenschaftler, die mit einem DAAD-Stipendium, einer Förderung von uns hier in Deutschland sind, die bleiben natürlich hier, wenn sie möchten. Sie werden weiterhin gefördert. Denn wir müssen schon eine Unterscheidung treffen zwischen dem russischen Staat einerseits und den vielen, vielen, vielen russischen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die genauso wie wir auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und gut nachbarschaftliche Beziehungen etwa zur Ukraine setzen. Wir werden in der Zukunft zu sehen haben, das kann man heute nicht abschließend beantworten, wie wir mit zukünftigen Antragstellern, Antragstellerinnen aus Russland umgehen. Das hängt ja auch nicht nur von uns ab, sondern wir müssen auch sehen, wie der russische Staat möglicherweise die Rahmenbedingungen für seine eigenen Staatsangehörigen in der Zukunft setzen wird.
Bleiben wir noch einmal in Russland, denn es gibt zahlreiche Projekte des DRAD, Kooperationsprojekte in der Ukraine. Zusammen mit den Erasmus-Plus-Projekten sind es ungefähr 100, aber deutlich mehr in Russland, weit über 750 Kooperationsangebote zwischen deutschen Hochschulen und russischen Partnern. Wie wird es da weitergehen?
Wir haben die deutschen Hochschulen, die vom DAAD für solche Kooperationsprojekte mit Russland Förderungen erhalten, gebeten, diese Projektaktivitäten zunächst mal auszusetzen. Und wir werden in der nächsten Woche ja auch mit den deutschen Hochschulen uns in einem großen Kreis austauschen, auch deren Einsichten in unsere Überlegungen einbeziehen und dann zu entscheiden haben, wie wir mit diesen gemeinsamen Projekten weiter umgehen. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir im Moment bis auf Weiteres keine neuen Projekte anfangen, keine neuen Projekte fördern. Aber wie wir mit den laufenden Projekten mittelfristig, langfristig umgehen, ist noch nicht entschieden. Dazu entwickelt sich die Situation ja auch derzeit viel zu dynamisch.
Sagt Jubawati Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Wir bleiben dran und berichten, sobald der DRAD weiterreichende Entscheidungen trifft. Bleiben wir in der Hochschulwelt. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, hat heute ein Dilemma geschildert, in dem Menschen hier in Deutschland stecken, die derzeit betroffen und erschreckt in die Ukraine schauen.
Bei allem dafür sein, dass wir Friedenserziehung machen, muss man ja klar sehen, die Menschen, die davon getroffen sind, Schüler, Schülerinnen, Studierende, haben ja nur wenig Möglichkeiten, auf diese Prozesse einzuwirken und schon gar auf jemanden, der offenbar unter völligem Realitätsverlust leidet. Deswegen denke ich, wir müssen an einer anderen Stelle ansetzen, nämlich die Frage, wie kann man die russische Bevölkerung erreichen und davon überzeugen, dass das falsch ist, was dort passiert?
Ja, und diese Frage ist nicht banal, denn Putin hat es ja geschafft, in den Medien seines Landes sein Narrativ zu platzieren. Und das beinhaltet nicht die Erzählung vom russischen Angriff auf die Ukraine. Noch ist die Kritik am russischen Machthaber in seinem eigenen Land schwach. Das aber könnte sich ändern. Das könnten wir alle ändern. Hier die Idee von Dieter Lenzen.
Eine Einwirkung könnte sein, ich sage jetzt mal, wenn am kommenden Wochenende 40 Millionen Deutsche auf Demonstrationen wären. Dann würde auch Putin sehen, und wir können das ja gerne uns vorstellen, auch in anderen Ländern Europas, er trifft auf den geballten Widerstand ganz Europas. Das zaghafte Nichts sagen oder ein bisschen sagen und nur betroffen sein, das hilft nicht weiter.
Soweit Dieter Lenzen heute an seinem letzten Arbeitstag, denn der Präsident der Universität Hamburg verabschiedet sich nach 12 Jahren in dieser Funktion. Als er damals 2010 nach Hamburg kam, da eilte ihm ein Ruf wie Donnerhall voraus. Lenzen kann Exzellenz-Uni. Genau das hatte er zuvor als Präsident für die Freie Universität Berlin geschafft. Und auch in Hamburg war er nicht leise. Axel Schröder über seine Bilanz und das Erbe, das er der Universität an der Elbe hinterlässt.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute wieder beieinander, um den Wahnsinn auf die Methode treffen zu lassen.
Dieter Lenzen kann nicht nur eine Universität leiten, Lenzen kann auch Entertainer. Zusammen mit der NDR-Moderatorin Julia Niharika-Sen hat der Unipräsident regelmäßig zur Talkshow ins Thalia-Theater eingeladen.
Jedes Mal haben wir interessante Gäste zusammengebracht. Das wird auch heute so sein, wenn es um eine Triade geht, nämlich Himmel, Arsch und Zwirn. Über den Himmel haben wir schon hier gesprochen und heute geht es um das Wort Po.
Mit der Talkreihe im Theater machte Dieter Lenzen klar, Wissenschaft muss nicht dröge und abgehoben sein. Sie kann auch unterhalten, anregen und Spaß machen. Als Unipräsident hat er die Hochschule nicht nur in der Stadt sichtbarer gemacht, sondern musste auch nach seinem Amtsantritt vor 12 Jahren die Politik davon überzeugen, dass die Uni Hamburg durchaus das Zeug dazu hatte, zur Exzellenz-Uni aufzusteigen, dass die Hochschule den Stempel der Mittelklasse-Uni nicht verdient hat.
Also mit anderen Worten, wir mussten an dem Image arbeiten und an der Bereitschaft der Stadt, sich mit der Universität zu identifizieren.
Nach Hamburg geholt wurde Lenzen vor allem wegen seiner Erfolge als Berliner Unipräsident, wegen seiner dort unter Beweis gestellten Erfahrung mit Exzellenzinitiativen. In der Hansestadt war er immer auch im engen Kontakt mit der Politik. Immerhin ging es auch für die Uni nicht nur, aber vor allem ums Geld. Lenzen hatte eine Uni mit einem gigantischen Sanierungsstau übernommen. An vielen Gebäuden bröckelte der Putz. Der Philosophenturm auf dem zentralen Unicampus durfte bis zur Sanierung nur mit einer Sondergenehmigung weiter genutzt werden. Unter Lenzens Ägide wurde das sogenannte Vermietermodell für Unibauten eingeführt. Die Gebäude gehören nicht mehr der Hochschule, sondern der Hansestadt Hamburg.
Es ist an die Stadt, Miete zu zahlen. Die Summe für diese Miete wird zuvor den Hochschulen zum Bestandteil des Etats gemacht, sodass man, das ist die Idee, wirtschaftlich Herr mit den Flächen umgeht.
2019, 9 Jahre nach seinem Amtsantritt, feierte Dieter Lenzen seinen größten Erfolg in Hamburg. Seitdem gehört die Hochschule zum Kreis der deutschen Exzellenzuniversitäten. Lenzen nutzte das Renommee, vernetzte die Hochschule mit Universitäten in aller Welt und entwickelte das Leuchtturmprojekt HIAS, das Hamburg Institute for Advanced Studies.
Nazi-Schweine raus aus der Uni!
2019 war allerdings auch das Jahr, in dem Dieter Lenzen eine der schwierigsten Entscheidungen seiner Präsidentschaft treffen musste. Linke Studentengruppen störten die VWL-Vorlesungen von Professor Bernd Lucke, dem Mitgründer und langjährigen Vorsitzenden der AfD. Die Unileitung reagierte und ließ die folgenden Lucke-Vorlesungen unter Polizeischutz stattfinden. Lenzen nahm das zum Anlass, einen Wissenschaftskodex erarbeiten zu lassen. Das Ziel, die Wissenschaftsfreiheit und Debattenkultur im Hochschulbetrieb sollen gestärkt werden. Angst davor, im Ruhestand nichts zu tun zu haben, hat Dieter Lenzen nicht.
Es liegen mehrere Buchprojekte auf dem Tisch. Ich bin in zahlreichen Gremien tätig, vom Rundfunkrat der Deutschen Welle bis hin zum Vorsitz des Aktionsrats Bildung in Bayern. Im Übrigen häufen sich inzwischen natürlich auch die Anfragen, könnten Sie nicht vielleicht jetzt bei uns Folgendes machen? Sie haben doch jetzt Zeit.
Er werde jetzt mit 74 mehr Zeit für sich, für seine Kinder und Enkelkinder haben. Die 18-Stunden-Tage als Unipräsident wird er jedenfalls nicht vermissen.
Lehrer bzw. Lehrerin zu sein in diesen Tagen eines Krieges in Europa ist gewiss nicht leicht. Fragen, Ängste der Schülerinnen und Schüler, Erklärungs- und Informationsbedarf. Und das in einer Phase, in der die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist und alles sowieso zeit- und kräftemäßig auf Kante genäht ist. Allerdings, schon vor der Pandemie standen die Lehrkräfte unter Druck. Personalmangel einerseits, der dem Einzelnen mehr Arbeit aufbürdet, andererseits grundsätzliche und komplexe Fragen, die es zu beantworten gilt. Wie kann ich meinen Unterricht effizient, zeitsparend und trotzdem mit angemessenem Anspruch planen? Oder wie meistere ich pädagogische Konfliktsituationen in angemessener Zeit? Entlastungsstrategien müssen dringend her. Mischa Erhardt hat sich in Frankfurt umgehört.
Harter Lockdown mit Distanzunterricht und Videokonferenzen, Wechselunterricht mit Kindern zu Hause und in der Klasse und Maskenpflicht über weite Strecken der vergangenen Monate. Die Summe der Belastung für Lehrerinnen und Lehrer war hoch in den vergangenen Monaten der Pandemie. Und sie ist es noch immer.
3-mal die Woche oder täglich zu testen, das ist ein irrsinniger Zeitaufwand, der natürlich bei Erstklässlern, Zweitklässlern zu auch Problemen führt.
Sagt die Lehrerin Sabine Pohl, gleichzeitig stellvertretende Schulleiterin in der Dahlmann-Grundschule in Frankfurt.
Dann kommt natürlich immer die mitschwingende Angst jeden Tag dazu bei den Kindern. Das spürt man auch. Oh, bin ich heute dran? Hab ich jetzt hier 2 Striche? Muss ich jetzt aus der Klasse? Und wenn es dann dazu kommt, dann ist es für das jeweilige Kind schon auch immer ein Zusammenbruch. Obwohl natürlich die Lehrkräfte versuchen, auch eine gute Atmosphäre immer zu halten. Das ist schon eine psychische Belastung für alle.
Julia Hansen vom Institut für Therapie und Gesundheitsforschung hat während der Pandemie eine Studie zu den zusätzlichen Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern gemacht. Dabei stellte vor allem in der ersten Phase der Pandemie die Angst vor einer eigenen Ansteckung einen Stressfaktor dar. Dazu mussten in kürzester Zeit Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht meist ohne jegliche IT-Infrastruktur online meistern. Außerdem im Wechselunterricht gleichzeitig Schülerinnen in der Schule und zu Hause unterrichten. Im nun dritten Jahr der Pandemie spielen diese Herausforderungen in den Alltag von Lehrkräften hinein. Und es kommen noch neue hinzu.
Weitere Belastungen entstanden und entstehen ja auch nach wie vor durch Ausfälle von Kolleginnen und ja durch die Aufarbeitung auch von Lernrückständen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und aktuelle Studien zeigen, dass die Prävalenz von Stress, Angst und depressiven Symptomen in der Zeit der Covid-19-Pandemie bei Lehrkräften hoch ist.
Studien zufolge klagen 90% der befragten Pädagoginnen und Pädagogen über die erhöhte Belastung in ihrem Beruf. Anja Bensinger-Stolze, Leiterin des Organisationsbereiches Schule bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW.
Wir befürchten, das hat auch die Studie im letzten Jahr ergeben, dass die Kolleginnen und Kollegen zwar noch funktionieren und ihr Bestes geben, aber sie sind nicht nur an der Grenze, sie sind häufig über die Grenze sozusagen hinaus der Belastung und dass wir eventuell in einem halben Jahr oder so auch Folgen haben, die in Richtung Burnout gehen, verstärkt.
Aktuell geht es in den Schulen auch darum, Lernrückstände aufzuholen, die sich bei vielen Kindern in der Pandemie eingestellt haben. Dabei liegt der Fokus in vielen Kultusministerien darauf, zusätzliche Kurs- und Lernangebote anzubieten, unter anderem in den Ferien. Das sei gut gemeint, heißt es bei der GEW. Nur erreiche das gerade viele der Kinder nicht, die es am dringendsten bräuchten.
Denn die brauchen eine große Lernmotivation und wenn sie sozusagen während der normalen Zeit lernen und dann auch noch in den Ferien sowas machen sollen, das ist nicht motivierend, sondern wir sagen, es wäre am besten, wenn man das Geld sozusagen direkt auch in Personal an Schulen steckt.
Das deckt sich mit den Erfahrungen von Sabine Pohl und ihren Kolleginnen in der Grundschule. Denn in der Pandemie gibt es bei aller Belastung auch positive Erfahrungen. So hat stellenweise aufgrund der sich immer wieder ändernden Situation die Kommunikation und der Austausch im Kollegium zugenommen, etwa über bestimmte Herangehensweisen im Umgang mit Computern und Medien. Auch im Wechselunterricht konnten LehrerInnen bei halber Klassenstärke in der Schule sehr positive Erfahrungen machen.
Das ist schon eine Situation, die sehr angenehm ist für Schüler und Lehrkräfte, denn die Zuwendung zu 10, 11, 12 Kindern oder zu 25 und auch die Form, wie ich als Lehrkraft mitbekomme, wie ein einzelnes Kind lernt, das war schon eine positive Erfahrung, der wir dann in dem Sinne auch hinterher trauern. Natürlich nicht sagen, wir wünschen uns weiterhin Pandemie, aber das grundsätzlich zu ändern, ist im Interesse aller Lehrkräfte.
Weniger arbeiten, nicht nur bei Corona-Stress geplagten Lehrern, ist das im Bereich des Vorstellbaren. Laut einer Forsa-Umfrage wünschen sich aktuell mehr als 70% der Deutschen eine 4-Tage-Woche. In Belgien wird diese Idee bereits von der Regierung angeschoben. Zwar bleibt die Gesamtarbeitszeit gleich, aber die Arbeitnehmer gestalten sie sich flexibel und können so einen Tag in der Woche einsparen. Eine Idee auch für uns? Morgen im Campus und Karriere ab 14.05 Uhr geht es genau darum. Wenn Sie mögen, beteiligen Sie sich dann oder schon jetzt. Der AB ist geschaltet 00800 44 64 44 64. Unsere kostenfreie Telefonnummer.
Campus und Karriere. International.
Corona und das unvermeidliche Homeoffice haben vieles möglich und denkbar gemacht, was zuvor wie ein Arbeitnehmerparadies schien. Eigenbestimmte Arbeitszeitflexibilisierung gehört dazu, aber auch Smart Working. Und das gerne auch an fernen, idyllischen Orten. Vorzugsweise natürlich auch da, wo es ein gutes Glasfasernetz gibt. Ein Dorf in der Toskana will das für sich nutzen und will Smart Working Hochburg werden mit hippen Beschäftigten, die sie anlocken wollen. Jörg Seiselberg hat die ganze Geschichte für uns.
Die sanften Hügel der Toskana im Rücken, den Monte Amiata, vor sich den Fluss Fiora. Ein Ort zum Durchatmen und Seele baumeln lassen. Und seit kurzem für einige die richtige Stelle, um zu arbeiten. Santa Fiora, ein Dorf mit 2500 Einwohnern südlich von Florenz, macht sich daran, ein Hotspot für Smartworker zu werden. Vor kurzem ist ein Glasfaserkabel quer durch die Berge der Toskana nach Santa Fiora gelegt worden, das Highspeed-Internet in den bislang verschlafenen Ort bringt. Die Idee ist in den ersten Monaten des Lockdowns entstanden, als fast alle Angestellten ins Homeoffice geschickt wurden. Da ist uns der Gedanke gekommen, dass wir einen Haufen leerstehender Häuser hier haben und dass es für die, die im Homeoffice arbeiten, interessant wäre und sie in unser kleines Bergdorf ziehen könnten, ohne in einer Stadt eingesperrt zu sein, sagt die zweite Bürgermeisterin Azzurra Radici. Gemeinsam mit anderen hat sie für das Glasfaserkabel gekämpft. Jetzt führt aus Santa Fiora eine Datenautobahn in die Internetwelt, die Startups und Smartworker anziehen soll. Für das idyllische Toskana-Dorf eine Win-Win-Situation. Wie andere abgelegene Orte leidet auch Santa Fiora unter Bevölkerungsschwund. Jetzt kommen Menschen, deren Geschäftswelt das Internet ist, wie Isla Grossi aus Portugal. Ich habe weniger erwartet. Jetzt, da ich hier bin und mich die Leute herumführen, sehe ich lauter Dinge, die ich nicht vermutet hätte, wie die Thermalquellen in der Nähe oder auch die Berge, den Monte Amiata. Ich finde das hier wirklich gut. Isla Grossi pendelt zwischen Portugal und Schweden, verkauft recycelte Mode aus ihrer Heimat Brasilien über ihren Internetshop. In Santa Fiora genießt sie die gute Internetverbindung in ihrem Apartment, das sie angemietet hat. Unsere Generation kann den guten Teil einer traditionellen Lebensweise und das Gute der modernen Technologie nehmen und daraus ein Gleichgewicht schaffen. Das ist das, was hier gerade passiert. Die Leute sind freier, sie können machen, was sie wollen, überall auf der Welt arbeiten und leben. Auch Gianpaolo Palma liebt in Santa Fiora das schnelle Internet und die schöne Landschaft. Er arbeitet für ein Mailänder Pharmazieunternehmen, vermietet auch Wohnungen an andere Smartworker. Er weiß, worauf es ankommt. Eine stabile Internetverbindung, so weit wie möglich sicher, ist wichtig für diejenigen, die zum Smartworking herkommen. Deswegen habe ich in den Wohnungen drahtlose Zugangspunkte eingerichtet, damit alle problemlos arbeiten können. Außer mit der Datenautobahn lockt Santa Fiora auch mit finanziellen Zuschüssen. Die Gemeinde erstattet Smartworkern und Startups, die in das toskanische Dorf kommen, die Hälfte ihrer Miete. Das Projekt Homeoffice Paradies, erzählt Azzurra Radici, laufe gut an. Nachdem zunächst Italienerinnen und Italiener gekommen seien, gäbe es jetzt immer mehr Anfragen aus dem Rest Europas, aber auch aus den USA oder Südamerika. Und das Zusammenleben mit den Einheimischen funktioniere. Die Personen, die gekommen sind, haben sich problemlos mit den Menschen hier in Santa Fiora integriert. Man trifft sich zum Aperitif oder zu anderen Aktivitäten. Ich glaube, es ist eine Bereicherung für die, die gekommen sind, aber auch für die Bevölkerung von Santa Fiora.
Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.